Andreas und Isabel, dass ihr uns so mit hineingenommen habt ins Feiern mit deiner Einleitung zum Hochzeitsfeiern in der urgemeindlichen Zeiten und vor allen Dingen durch die wunderbare Liedauswahl. Wir sind richtig drin im Feiern. Die Bibel gibt uns ja einen wunderschönen Horizont. Die Propheten im Alten Testament sprechen hier von der Völkertafel. Ja, da werden die Zeiten dann enden. Dann sitzen wir alle Völker, die an Gott geglaubt haben, sitzen am Tisch und werden von Gott persönlich bedient. Und das mit dem allererlesensten Speisen und Weinen. Was für ein schönes Bild, ja, wird da gezeichnet. Das erwartet uns einmal, wenn unser Leben hier auf der Welt endet. Die Völkertafel, wunderschöner Horizont. Der Grund, warum ich diesen Text ausgewählt habe, ist eigentlich ein ganz simpler. Etwas, was jedes Jahr stattfindet. Wir haben hier Profis unter uns, nämlich die Weinlese. Die hat begonnen, ihr seid mittendrin. Nicht nur bei euch, sondern überall, da wo Wein angebaut wird. Und da dachte ich, dann nimm doch mal den Text Hochzeit zu Kanaan. Ja, und als ich dann so die Geschichte gelesen habe und eigentlich wollte ich sie euch zeigen, leider verlässt uns heute Morgen die Technik, aber das ist alles kein Problem, wir kriegen das hin. Da dachte ich so, mein erster Gedanke, ach Johannes, meine Güte, musst du aus Jesus immer gleich einen Zauberer machen? Der mal ebenso Wasser in Wein verwandeln kann. Dass Jesus das konnte, das vermag ich ja durchaus zu glauben, aber du und ich, wir können es nicht. Also was soll dann so eine Geschichte? Und wenn Johannes dann wenige Kapitel später auch noch Jesus zitiert mit dem Satz, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, ja, wird größere Werke noch tun. Was dann? Da würde ich jetzt einfach mal die Vorstandsmitglieder nach vorne bitten, alle Eimer sammeln, die wir im Haus finden, mit Wasser füllen und dann wollen wir mal sehen. Einige lachen, natürlich, mit Recht. Das kriegen wir nicht hin. Matthäus, Markus und Lukas, drei Evangelisten von vier, berichten diese Geschichte auch gar nicht erst. Damit, lieber Johannes, unterliegst du dem Verdacht, einem früheren Dionysius-Kult etwas aufgefrischt zu haben, denn genau das wird diesem griechischen Gott Dionysius nachgesagt, dass er Wasser im Tempel in Wein verwandeln konnte. Und diese Geschichte ist zu Jesu Zeiten bereits Jahrhunderte alt. Und doch werde ich euch heute zeigen, wie man das macht. Wasser in Wein verwandeln. Und ich gehe vielleicht noch ein bisschen weiter. Ich werde es heute mit euch üben, Wasser in Wein zu verwandeln. Also mal ran. Die Geschichte haben wir ja noch vor Augen, wir haben sie, oder in Ohren, wir haben sie gehört. Maria ist also zu einer Hochzeit eingeladen. Und ihr Sohn Jesus ist mit seiner gesamten Gefolgschaft übrigens, ja, auch ebenfalls eingeladen. Das war, finde ich, ziemlich mutig von den Brautleuten, denn diese Männer und Frauen, die schaufeln was weg. Und trinken vor allen Dingen was weg. Hochzeiten wurden damals mehrere Tage lang gefeiert. Es floss der Wein in Strömen und es wurde gegessen wie sonst nicht im ganzen Jahr. Doch, und das ist ja auch ein bisschen auffällig an dieser Geschichte, hat das Essen eigentlich gereicht? Da wird uns von keinem Wunder erzählt, ne? Eigentlich müsste auch beim Essen nachgerüstet werden, sodass das wird sicherlich manchen Schafen und Ziegen mehr den Hals gekostet haben als eigentlich geplant. Doch das wird nicht erwähnt. Geschweige denn ein Wunder verbracht. Wieso eigentlich wird nur der Wein vermehrt? Wir sehen, Johannes verfolgt offensichtlich eine bestimmte Intention. Und ausgerechnet Maria, die Mutter Jesu, kommt jetzt zu Jesus und sagt, du, denen ist der Wein ausgegangen. Stell dir das vor. Das ist, wie du es vorhin wunderbar beschrieben hast, der Super-GAU einer jeden Hochzeitsfeier. Der Wein geht aus. Das Brautpaar und deren Familie stehen kurz davor, sich auf ewig zu blamieren. Und Jesus als großer Menschenfreund, naja, der wird das doch hoffentlich zu vermeiden wissen, oder? Naja, wenn da nicht so ein merkwürdiger Zwischenton durchscheint, schon bei der Geschichte, schon beim Lesen, in diesem verbalen Schubs der Mutter an ihren Sohn, hey, mein Sohn, das ist deine Gelegenheit zu zeigen, wer du wirklich bist, was in dir drinsteckt, komm schon, du hast doch schon ganz andere Wunder vollbracht. Und damit steht Maria in der Versuchung, wirklich Jesus wie einen Zauberstab aus der Tasche zu ziehen und mal eben, ja, Akabadabra, und schon ist das Wasser in Wein verwandelt. Doch seine Mutter hat sich da schwer getäuscht. Jesus begibt sich niemals, niemals in unsere Verfügbarkeit. Jesus antwortet darum folgerichtig: Du, Mutter, das ist meine Sache und nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was willst du von mir, Frau, steht da. Schon ein bisschen heftig, ja? Eigene Mutter. Was willst du von mir, Frau? Spätestens diese Antwort Jesu lässt den heutigen Leser richtig vermuten, dass diese Geschichte eine viel tiefere Botschaft in sich trägt als nur ein Weinwunder. Es geht eigentlich gar nicht so richtig um das Weinwunder. Nein, diese Geschichte proklamiert von Anfang an Jesu Lebensprogramm. Warum er in diese Welt kam und wozu es dich als getauften Christen heute gibt, das wird in dieser Geschichte erklärt. Also mal ran. Wortwörtlich, jetzt gucke ich doch mal, ich habe das da vorne liegen lassen, also wortwörtlich, und den anderen Drücker da auch, Dankeschön. Ich gucke mal, ob ich das noch hinkriege. Wortwörtlich steht da Folgendes: Was ist meins und was ist deins, Frau? Was du willst und was ich will, Mutter, ist derart verschieden wie Feuer und Wasser. Zu schnell geht man gewöhnlich an dieser Stelle vorüber. Doch genau das ist der Moment höchster theologischer Spannung. Hier liegt der eigentliche Zauber. Soll sich Jesus in die Verfügbarkeit von uns Menschen begeben, nur weil es für uns gerade mal eng geworden ist, der Wein ist ausgegangen oder was auch immer, die Krankheit oder was auch immer, die Not, ja, mal eben Jesus aus der Tasche und Akkadabra und schon geht es uns besser. Nee, er begibt sich nicht in unsere Verfügbarkeit. Es ist diese alte Versuchung, den Glauben an Jesus als Zauberstab für eigene Vorstellungen zu missbrauchen. Dieser Ritus und jener Segen, solches Sakrament und schon wird's besser. Heilungsgottesdienste mit dem Versprechen auf das große Glück der Heilung. Jesus als Zauberstab. Unser Kind muss unbedingt getauft werden, damit es geschützt ist, gefeit vor Gefahren des Lebens. Das war der Grund für die Einführung der Kindertaufe. Oder auch die letzte Ölung, auch das, ja bloß nicht ungeölt und ungesegnet in den Himmel, nicht? Religiöse Riten als Impfung vor Unheil? Oder ist diese Abfuhr Jesu an seine Mutter gar antikatholisch gemeint? Also gegen die Marienverehrung in der katholischen Kirche? Tatsächlich haben es die ersten Reformatoren, besonders Johannes Calvin, so ausgelegt, diese Geschichte. Jesus will ein für alle Mal der Marienverehrung in der katholischen Kirche einen Riegel vorschieben. Das ist meine Sache, Mutter, und nicht deine. Und damit stoße er seine Mutter ein für alle Mal vom Thron der Gottesmutter. Also, alles daneben können wir vergessen. Jesus widersetzt sich allen Versuchen, ihn zu domestizieren. Jesus will, dass wir ihm nachfolgen, das tun, was er tat, dann werden wir auch noch Größeres tun. Und jetzt zeigt Jesus, worum es ihm wirklich geht. Auf dem Weg also zu den leeren Weinkrügen kommen sie an großen Tonkrügen vorbei, von denen jedes 100 Liter fasst und 6 Stück an der Zahl. Wer rechnen kann, weiß das. Es geht hier um nicht weniger als 600 Liter Wein. Hei. Die Fässer waren für die damals üblichen Fußwaschungen vorgesehen. Und offensichtlich leer, es waren viele Gäste da, also füllt sie nochmal mit Wasser auf. Mit Wasser, mehr nicht, Nur mit Wasser. Das betone ich bei jeder Taufe. Wir können uns ja noch daran erinnern, ja, an die Taufe unserer spanischen Geschwister hier. Es ist normales Wasser, was wir da in unser Taufbecken füllen. Leitungswasser, mehr nicht. Doch dann stößt die Taufformel dazu. Aus einem geöffneten Himmel spricht Gott zu dir: Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich meine wahre Freude. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meine wahre Freude. Das kommt jetzt zum Wasser dazu und plötzlich wird aus einem Leben etwas ganz anderes, vom Wasser zu Wein verwandelt. Nichts anderes wird uns in der Taufe gesagt. Du bist mein geliebtes Kind, ich will dir Leben geben, das Sinn macht in einer oft sinnenleeren Welt. Ich will dich führen, begleiten, stärken und wenn es zum Ende geht, dich in meinem ewigen Reich willkommen heißen. Ich will, dass du von meiner Liebe erfüllt diese Welt etwas heller werden lässt. Ich will dich mit meinem Geist leiten, dir Kraft und Mut schenken. Das soll dein Leben sein. Und vielen Christen ist das gelungen. Wasser zu Wein. Das ist die Zusage, die über jedem Täufling, jedem Christen steht. Und das macht das Taufwasser zu einem ganz edlen Wein. Und bitte, es handelt sich nicht um weniger als es handelt sich also, wie ich gerade schon betont habe, nicht weniger als 600 Liter schweren Wein, um den es jetzt geht. Sogar die vom Catering-Team der Hochzeitsgesellschaft sind verblüfft. Dieser Wein lässt den eigentlichen Hochzeitswein völlig blass aussehen. Ich meine, wie haben die damals eigentlich gefeiert? Wer mag, stellt sich das bitte auch mal bildlich vor. Jesus war alles andere als leibfeindlich oder lebensfeindlich eingestellt, was später leider alle Kirchen aus ihm gemacht haben. Der konnte feiern. Er hatte sogar einen Spitznamen: Fresser und Weinsäufer. Das wird viel zu wenig betont. Der wusste zu leben. Ja, also, Jesus will, dass die Hochzeit gelingt, genauso wie er will, dass dein Leben gelingt, weil er auch Freude an diesem Fest und Freude am Leben hat. Wundergeschichten sind also immer auch Hoffnungsgeschichten. Jesus öffnet mit diesem Wunder sein Programm für eine neue Welt und er will dich und mich da hineinholen in das Programm. Und wie heißt dieses Programm? Und jetzt zitiert Johannes ein Wort, das auch nur Johannes zitiert. Und fügt das an diese Geschichte heran. Das ist das berühmte Wort von Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dieses Bildwort vom Weinstock und den Reben berichtet nur Johannes. Eindeutig verknüpft er das Weinwunder mit diesem Bild vom Weinstock und den Reben. Der Winzer, Gott, pflanzt den Weinstock, Jesus, in mineralhaltigen Boden. Es braucht Regen, Sonne, Pflege, Schnitt durch den göttlichen Winzer, damit an dem Weinstock bald die Reben wachsen und saftigen Trauben die Frucht. Die Verwandlung von Wasser in Wein geschieht an jedem Weinstock und gehört zu den wunderbaren Schöpfungsgaben Gottes. Gaben der Natur und auch Gaben der Kultur. Wie es dann natürlich aus dem gepressten Saft dann Wein wird. Okay, ich habe hier Fachleute unter mir sitzen, die wesentlich mehr Ahnung haben als ich davon. Aber es geht mir letztlich um die Verwandlung. Aus dem Weinstock fließt das Wasser, das der Weinstock zieht, und verwandelt sich in den Trauben, in den Traubensaft und dann später nach der Ernte in den Wein. Die Verwandlung von Wasser in Wein geschieht also in jeder Traube bzw. nach jedem Pressvorgang. Gaben der Natur. Wenn Jesus sich nun als Weinstock bezeichnet, dann wird er zum Verwandlungspunkt. Zum wichtigsten Teil, von dem die Wandlung von Wasser in Wein geschieht. Mit diesem Bildwort beschreibt Jesus nichts anderes als die Verwandlung von Wasser in Wein. Wer Jesus begegnet, wird verwandelt. Wer seine Worte in sich aufnimmt, wird verwandelt durch die Kraft seines Geistes. wird mir diese Geschichte erzählt. Das ist zum Beispiel die Begegnung Jesu mit der Frau am Brunnen. Auch hier wird das Missionsprogramm Jesu gänzlich deutlich. Da kommt die Samaritanerin mitten an den Dorfbrunnen. Eine Zeit, in der sonst niemand Wasser holt, nämlich zu Mittag. Warum? Weil sie Menschen aus dem Weg geht und gehen will. Sie will den Menschen aus ihrem eigenen Dorf nicht begegnen. Gilt sie doch im Ort als Frau, die mehrere Männer hat. Jesus kommt an den Brunnen. Er weiß um die tiefe Sehnsucht dieser Frau nach wirklichem, glücklichen Leben. Und er weiß um ihr Leiden in und an dieser Dorfgemeinschaft und vor allen Dingen an dieser Welt der Männer. Jesus bittet sie um Wasser und spricht sie dann auf ihre vielen Männer und ihre Sehnsucht nach wahrem Leben an. Im Gespräch wird jetzt der Frau klar, dass sie es mit dem Gesandten Gottes zu tun hat. Das Wasser beginnt, sich in Wein zu verwandeln. Sie rennt ins Dorf, zu den Menschen also, die sie eigentlich meiden wollte. Jetzt rennt sie dahin und ruft ihnen die frohe Botschaft zu, dass sie dort am Dorfbrunnen dem Wasser des Lebens begegnet ist. Und später wird kurz notiert, dass viele Samaritaner daraufhin zu Jesus kommen und sich bekehren. Wer Jesus begegnet, wird verwandelt, Wasser in Wein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, wieder Johannes, nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt, Wasser zu Wein. Und wieder zitiert Johannes Jesus so: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Guter Wein. Die Verwandlung von Wasser zu Wein. Die Verwandlung vom bloßen Leben zu sinnvollem, bedeutsamem Leben. Die Verwandlung von drückender Schuld zu befreiten, aufrechten Gang. Die Verwandlung von Streit zur Versöhnung. Die Verwandlung von Angst in Hoffnung und fröhlichen Mut. Wasser zu Wein. Das ist die eigentliche Pointe bei diesem Weinwunder zu Kanaan. Auf sein Wort hin. Die Annahme seines Wortes, das Vertrauen in die Person Jesu, das Festhalten an seiner Liebe, das Wasser wird damit zu bestem Wein. Du und ich, wir sind die Reben. Und wer an dem Weinstock bleibt, wer Christus vertraut, durch den lernen andere Menschen den Wein schmecken, den Gott allen Menschen zu trinken geben möchte. Jesus ist und bleibt dabei der Wandlungspunkt. Ich erhielt die Tage eine Mail von dem Leiter der Evangelischen Allianz, Christoph Schaal in Singen, mit einem schönen Bericht darüber, wie das aussieht, wenn sich Wasser zu Wein verwandelt. Er schreibt, beim gestrigen Gebetsabend wurden auch für Frauen gebetet, die vor der schweren Entscheidung stehen, ob sie abtreiben sollen oder nicht. Genau vor einem Jahr beteten wir an einem der Abende ebenfalls für dieses Anliegen und eine Schwangere war unter uns. Und zu diesem Zeitpunkt war sie auch in der Situation, abtreiben zu wollen. Es wurde für sie gebetet und liebevolle Geschwister begleiteten und unterstützten diese junge Frau dann in den Überlegungen und machten ihr Mut für das werdende Leben. Auch wenn es manchmal hoffnungslos schien und sie sogar schon in der Klinik, in der Abtreibungsklinik war, blieben Geschwister bei ihr und begleiteten sie. Die junge Frau hatte mega Angst, weil die ganze Situation so auswegslos und durcheinander war. Sie fühlte sich komplett überfordert. Doch zu guter Letzt hat sie sich für ihr Kind entschieden. Eine Schwester der Gemeinde begleitete sie sogar bei der Geburt. Und diese Schwester schreibt heute: Der Kleine ist jetzt 5 Monate alt und erst die Tage hat die Mutter mir erzählt, wie glücklich sie ist, dass sie ihn hat. Und nicht ein einziges Mal hat sie diese Entscheidung bereut. Sie schwärmt so sehr von ihrem Kind. Gott hat ihr wirklich seine große Gnade erwiesen. Der Kleine ist wirklich pflegeleicht, sodass es keine zusätzliche Belastung für sie war und ist. Und obwohl sie noch eine kleine Tochter hat und obwohl sie wirklich nicht leicht hat, alleinerziehend und immer noch in einem viel zu kleinen Zimmer wohnt und obwohl der Kindsvater nichts von dem Kind wissen will und die Vaterschaft nicht anerkennt, liebt sie ihren Sohn und ist sehr dankbar und glücklich, ihn zu haben. Der Kleine ist ein Kämpfer, schreibt sie. Gott hat was mit ihm vor, davon bin ich überzeugt. Ein Jahr ist seitdem vergangen und wir haben sie das ganze Jahr hindurch begleitet und werden sie weiter begleiten. Wasser in Wein. Angeblich unwertes Leben in wertvolles, bedeutungsvolles Leben verwandelt. Wasser in Wein. Das Wort Gottes, die Bibel, mal als Predigt, mal als Liedtext, mal als Sachbuch oder Gedicht. Das Wort Gottes belebt viel weitreichender, als es normales Wasser vermag. Das ist die Pointe dieses Wunders auf der Hochzeit zu Kanaan. Jesus der Weinstock und du bist die Rebe. Und du trinkst von seinen Worten, lebst von seinem Geist, in dir wächst Leben und Liebe. Andere begegnen dir und stellen fest, das tat gut. Das war ein guter Tropfen. Du bist in Dienst genommen für sein Reich, für sein Programm, und das hat nichts mit dem Alter zu tun, gar nichts. Die Schwester, die diese Schwangere begleitet hat, wurde zum guten Wein für diese Frau verwandelt durch Jesus. Oder der hilfreiche Anruf in tiefer Verzweiflung. Das geliehene Ohr, das Psalmwort und das Gebet verwandeln dich zum tröstenden, guten Tropfen für den Verzweifelnden. Wie oft ist mir das passiert, dass ich anrufe und erwische die Person gerade in dieser tiefen Verzweiflung. Und dann darf man Mut zusprechen, Mut machen, zum Weiterleben, sich Hilfe zu suchen, Hilfe zu vermitteln, Wasser in Wein, jedes Mal. Vorgestern wurde ich zu einer Sterbenden gerufen am Freitag. Die Tochter bat mich zu kommen, weil die sterbende Mutter so unruhig sei und sie den Eindruck habe, sie kann nicht loslassen. Der Vater saß völlig verzweifelt an dem Bett und hielt die Hand und hatte nur den einen Wunsch, dass es schnell geht und sie nicht so leiden müsse. Ich bat die Familie, sich um das Bett zu stellen, und dann lasen wir laut gemeinsam den Psalm 23. Danach sprach ich ein Segensgebet über der Sterbenden. Ich dankte für alle Segensspuren, die sie selber hinterlassen hatte, für ihre Kinder, ihren Mann und ihren unermüdlichen Einsatz in der Gemeinde. Ich sprach ihr zu, dass sie jetzt loslassen darf. Es ist alles gut, es ist alles vollbracht. Er hat es vollbracht, und wenn sie jetzt loslässt, sie fällt nicht tiefer als in seine Hand. Der Herr nimmt sich bei der Hand und führt sie in die Ewigkeit. Eine Stunde später, ich war schon wieder zu Hause, erhielt ich die Nachricht, dass sie eingegangen ist. Die Einladung zum Loslassen, der Segen, nichts Besonderes eigentlich. Wasser zu Wein. Das üben wir jetzt mal. Was erwartet dich in der kommenden Woche? Was steht an? Arztbesuch? Behördengang? Irgendein besonderes Ereignis? Gibt es vielleicht eine ungewöhnliche Herausforderung, die dir Respekt einflößt? Steht eine Entscheidung an, die nicht ganz so einfach ist? Vielleicht wünschst du dir dafür ein Gebet. Dann lade ich jetzt ein, benenn kurz das Anliegen und wir beten für dich. Wir segnen dich dafür. Und da bin ich gespannt, was Gott daraus macht. Ich bin mir sicher, seit 2000 Jahren geschieht das. Wasser verwandelt sich in Wein. Gibt es jemanden unter uns, der irgendeine Herausforderung in der kommenden Woche hat?